Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Uhr Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Das sind die Themen. Das Zugsunglück in der Toskana. Die Lage bleibt gefährlich, die Ursache unklar. Fragen zu den Sicherheitsvorschriften beschäftigen Italien. Der Vertrag zur EU-Reform ist gültig, sagt das deutsche Bundesverfassungsgericht. Es braucht aber Korrekturen. Die US-Truppen ziehen sich weitgehend aus dem Irak zurück. Was sie erreicht haben, zeigt die Analyse, was nicht, die Reportage in unserem Schwerpunkt. Dann, die weltberühmte Choreografin Pina Bausch ist tot. Sie erlag mit 68 einer schweren Krankheit. Und Gerangel um einen Platz im Scheinwerferlicht. Machtkampf und Mobbing bei der Tessiner Linken. Später im Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Simon Fazer und Thomas Fuchs. Er hat die Nachrichten des Tages.
Nach dem schweren Explosionsunglück im Bahnhof der italienischen Stadt Viareggio ist die Gefahr am Unfallplatz noch nicht gebannt. Nach Angaben der Behörden liegen nach wie vor mehrere Güterwagen mit jeweils 30 Kubikmetern Flüssiggas auf den Schienen. Die rund 1000 evakuierten Anwohner können vorläufig nicht in ihre Wohnungen zurück. Beim Unglück kamen mindestens 16 Menschen ums Leben. Außerdem wurden mehrere Dutzend Personen zum Teil schwer verletzt. Die Geschäftsprüfungsdelegation von National- und Ständerat kritisiert erneut den Bundesrat im Fall Tinne. Der Bundesrat hatte am vergangenen Mittwoch entschieden, rund 100 Seiten Aktenkopien mit Plänen zum Bau von Atombomben zu vernichten. Damit erhält die Justiz bei ihren Ermittlungen gegen die Gebrüder Tinne nur zu einem Teil Einsicht in die Akten. Die Vernichtung von Beweismaterial sei nicht rechtmäßig, erklärten Vertreter der Geschäftsprüfungsdelegation in Bern und forderten den Bundesrat auf, seinen Beschluss rückgängig zu machen. Die Grundversorgung der Schweizerischen Post hat sich verschlechtert. Dies stellt die Postregulationsbehörde fest, das Aufsichtsorgan der Post. So seien letztes Jahr vermehrt Briefe zu spät bei ihren Empfängern eingetroffen. Bei der A-Post waren es 44% mehr als im Vorjahr. Für die Zukunft erwägt die Post, Briefe an private Haushalte erst am Nachmittag zu verteilen. Entsprechende Pilotversuche seien zurzeit am Laufen, bestätigte Postchef Michel Kunz. Auch hier gibt es Kritik von der Aufsichtsbehörde. Eine spätere Zustellung sei ein klarer Qualitätsabbau. Im Schweizer Gastgewerbe gilt ab nächstem Jahr ein neuer Gesamtarbeitsvertrag. Die 6 Sozialpartner der Branche haben sich nach 2-jährigen Verhandlungen auf einen neuen GAV geeinigt. Dieser bringt generell 5 Wochen Ferien pro Jahr und einen 13. Monatslohn. Der Mindestlohn für Ungelernte steigt leicht an auf 3.400 Franken. Vor knapp 2 Monaten ist in Zürich die Westumfahrung eröffnet worden. Nun ziehen Stadt und Kanton Zürich eine erste positive Bilanz. So habe der Durchgangsverkehr in der Stadt Zürich um 1/3 abgenommen. Jeden Tag passierten dafür 40.000 Fahrzeuge den Uetliberg-Tunnel, das Herzstück der neuen Westumfahrung. Die Zürcher Polizeivorsteherin Esther Maurer zeigte sich erfreut über die positiven Auswirkungen des neuen Autobahnteilstückes. Die Lebensqualität in der Stadt Zürich habe zugenommen. In Kirkuk im Norden Iraks ist während des Abzugs der US-Truppen ein Anschlag verübt worden. Dabei wurden nach Angaben der Polizei mindestens 15 Menschen getötet und mindestens 25 verletzt. Der Anschlag überschattete die Feiern zum Abzug der US-Truppen aus den irakischen Städten. Nach dem Flugzeugabsturz in der Nähe der Komoreninseln im Indischen Ozean haben Rettungskräfte ein Kind lebend geborgen. Nach Angaben der Behörden wurden außerdem mehrere Leichen gefunden. Die Maschine der staatlichen Fluggesellschaft Jemens war am frühen Morgen kurz vor der Landung auf den Komoreninseln ins Meer gestürzt. An Bord waren über 150 Menschen. In Deutschland hat das Bundesverfassungsgericht sein Urteil zum EU-Reformvertrag von Lissabon verkündet. Grundsätzlich billigt das Gericht den Vertrag und erklärt, er sei mit der Verfassung vereinbar. Die Richter verlangen aber Nachbesserungen bei der Mitsprache des Parlaments, des Deutschen Bundestags. Damit ist die Ratifizierung des EU-Reformvertrags vorerst gestoppt. Im deutschen Wuppertal ist die bekannte Choreografin Pina Bausch, 68-jährig, gestorben. Bausch, die zuletzt für das Wuppertaler Tanztheater arbeitete, galt weltweit als Erneuerin der Tanzkunst. Sie wurde mit höchsten internationalen Preisen ausgezeichnet, unter anderem mit dem Goldenen Löwen der Tanzbiennale von Venedig für ihr Lebenswerk. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 5.404 Punkten minus 0,7%. In New York steht der Dow Jones Index bei 8.410 Punkten minus 1,4%. Der Euro wird zu einem Franken 52,42 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 08,74. Das Wetter. Am Abend gibt es lokal noch einige Schauer oder Gewitter. Morgen Mittwoch ist es erneut sonnig bei rund 29 Grad. In den Voralpen sind aber bereits am Morgen Quellwolken und erste Schauer möglich. Die Temperatur steigt in der ganzen Schweiz auf schwülheiße 28 bis 31 Grad. Am Donnerstag bleibt es meist sonnig und hochsommerlich heiß. In der zweiten Tageshälfte gibt es jeweils lokale Gewitter. Die Temperatur erreicht in der ganzen Schweiz rund 30 Grad.
Sie hören nicht für die Zeit auf DRS 1 und DRS 4 News und mit diesen Themen geht es hier weiter. Die A-Post. Oder kommt der Brief nicht morgen, kommt er übermorgen oder so. Dann Geschäftsprüfungsdelegation. Die Schelte wegen der Aktenvernichtung im Fall Tinner prallt am Bundesrat ab. Und Zugsunglück in Italien. Die Kritik an den mangelnden Sicherheitsvorschriften für heikle Transporte nimmt zu. Weiter, Tanz auf dem Minenfeld. Irak feiert den Abzug der US-Besatzer, aber wirklich Grund zur Freude gibt's nicht. Das zeigen die Analyse der Lage und die Reportage aus dem gewalttätigen Norden in unserem Schwerpunkt. Abgewählt und kaltgestellt, im Tessin stößt die Linke den Streikführer Gianni Frizzo von der Bühne. Nein, nein und nochmals, wer weiß, vielleicht kommt die Volkswahl des Bundesrats ja beim dritten Mal durch. Unsere IV muss saniert werden, fragt sich bloß wie. Und schließlich alltägliche Bewegungen auf die Spitze getrieben. Choreografin Pina Bausch hat Tanztheater neu erfunden. Schnell eine E-Mail oder eine SMS geschrieben mag ja ganz praktisch sein, aber auch heute werden immer noch Briefe geschrieben. Die Post bietet dafür den A-Post-Service. Heute abschicken, morgen am Ziel, wenigstens theoretisch. Nun droht der Briefversand aber immer mehr zur C-Post zu werden. Die Post prüft, ob sie Briefe und andere Sendungen künftig erst am Nachmittag in private Briefkästen verteilen will, um so Kosten zu sparen. Politik und Aufsichtsbehörde reagieren verärgert über die neuesten Abbaupläne. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Zurzeit ist es erst ein Pilotprojekt in Waadtländer Gemeinden. Dort wird die Post bei Privathaushalten bewusst erst am Nachmittag verteilt. Doch nun denkt die Post an eine Ausweitung dieser Spätverteilung. Im Herbst stellt Postchef Michel Kunz in Aussicht, startet in der Ostschweiz ein weiterer Versuch. Und im nächsten Jahr droht gar die Ausdehnung auf die ganze Schweiz. Michel Kunz.
Sie müssen damit rechnen, dass wir im Laufe des nächsten Jahres die Einführung im Dialog mit betroffenen Gemeinden und Kantonen prüfen werden.
Diese Ankündigung stößt bei der Stiftung für Konsumentenschutz auf harsche Kritik. Ihre Präsidentin, SP-Ständerätin Simonetta Sommaruga, ärgert sich, dass die Leistungen der Post seit der Liberalisierung immer schlechter geworden seien. Es gäbe immer weniger Briefkästen, die Verbleibenden würden immer früher geleert und jetzt wolle man die Post auch noch später verteilen. So gehe das nicht.
Für die Konsumentinnen und Konsumenten ist jetzt dann ein Maß erreicht, wo man sagen muss, was bringt uns eigentlich diese Liberalisierung? Höhere Kosten, schlechtere Dienstleistungen, weniger Poststellen. Ich habe den Eindruck, dass man bei der Post zum Teil die ökonomischen Gedanken so hoch gewichtet, dass man ein bisschen den Bodenkontakt verloren hat. Politisch ist das ganz schlecht, weil wir brauchen vielleicht weitere Liberalisierungen, aber sicher nicht auf diese Art und Weise.
Die Leistung der Post dürfe nicht schlechter werden, mahnt auch der Präsident der Ständerätlichen Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen, Peter Bieri von der CVP. Für ihn ist entscheidend, dass die Frist vom Einwurf eines Briefes bis zur Verteilung nicht länger werde.
Der Konsument geht davon aus, dass ein Brief innerhalb von 24 Stunden bei einer A-Postaufgabe sein Ziel erreichen sollte. Und ich glaube, wenn wir diese A-Postleistung auch bezahlen, dann ist von der Post zu erwarten, dass sie diesen Service auch erfüllt.
Allerdings stellt Postregulator Mark Furrer als Aufsichtsbehörde fest, ist dieser Service mit der Nachmittagszustellung akut gefährdet. Im Extremfall könne die Reise eines A-Postbriefes bis zu 2,5 Tage dauern, rechnet er vor. Die Qualität der Grundversorgung werde unter diesen Umständen abgebaut. Das Argument der Post, im Waadtländer Versuch hätten 70% der Kunden die Spätzustellung akzeptiert, lässt Furrer nicht gelten.
Das ist für 70% der Leute vielleicht kein Problem, aber Grundversorgung ist immer ein Problem der 10 oder 20%, die am Morgen auf die Post warten oder spätestens am Mittag die Post haben wollen. Und das gibt sicher Reaktionen, wenn das jetzt in der ganzen Schweiz eingeführt werden sollte.
Das zuständige Departement von Moritz Leuenberger verfolgt die Pläne der Post auf jeden Fall mit Wachsamkeit. Departementssprecher Harald Hammel:
Es ist richtig, dass die Post nach Wegen sucht, um Kosten zu sparen, gerade auch im Hinblick auf die Marktöffnung. Allerdings, wir erwarten gleichzeitig, dass die Post den Service Public ohne Abstriche erbringt und dass dieser Versuch nicht zulasten des Personals geht.
Ob die Post ihre Pläne tatsächlich umsetzen kann, ist unter diesen Vorzeichen unklar.
Der Beitrag von Philipp Burkhardt, direkt und flink aus dem Bundeshaus geliefert. Der Fall der mutmaßlichen Atomschmugglerfamilie Tinner führt erneut zum Streit zwischen Parlament und Bundesrat. Stein des Anstoßes sind 100 brisante Seiten zum Atombombenabbau, Kopien von Akten, die der Bundesrat bereits hat vernichten lassen. Nun soll also auch ein Teil der aufgetauchten Kopien geschreddert werden. Für die Geschäftsprüfungsdelegation der beiden Räte ist diese geplante Vernichtungsaktion nicht rechtmäßig. Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer.
Die Tinner-Akten sind dem Bundesrat ein Dorn im Auge. Bereits 2007 in einer Nacht-und-Nebel-Aktion ließ er diese Papiere vernichten, aus Gründen der Staatssicherheit hieß es damals. Doch vor einem halben Jahr wurden Kopien der Tinner-Akten entdeckt, 1100 Seiten insgesamt, die Licht in das undurchsichtige Treiben der mutmaßlichen Atomschmugglerfamilie Tinner bringen könnten. Es geht um Pläne zur Urananreicherung und zum Atombombenbau. Und der Bundesrat, der will den Schredder erneut betätigen. Die 100 Seiten, die den Atombombenbau betreffen, will die Landesregierung vernichten lassen. Justizministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf erklärte dies letzte Woche mit völkerrechtlichen Verträgen und Verpflichtungen.
Das ist unter dem Gesichtspunkt der Verträge, die wir haben, Kernwaffenverträge, aber auch unter dem Gesichtspunkt der Sicherheit, die wir gegenüber den Atomstaaten, Atomkraftstaaten einhalten wollen, ist es nicht möglich, diese auch zur Verfügung zu stellen. Und wenn man sagt, dass man solche Unterlagen nicht haben darf, dann ist auch klar, dass man sie für eine Strafverfolgung nicht verwenden kann. Also haben wir sie auch nicht zur Verfügung zu stellen.
Diese Argumentation kann die Geschäftsprüfungsdelegation der beiden Räte überhaupt nicht nachvollziehen. Deren Präsident Claude Janjak verweist auf die IAEO. Die Internationale Atomenergieorganisation habe die frühzeitige Vernichtung nicht verlangt. Die Akten zum Atombombendesign dürften sehr wohl Teil des Strafprozesses sein.
Es ist uns ganz klar dargelegt worden, dass eine Verwertbarkeit solcher Akten eben durchaus gegeben ist. Es ist ja auch so, dass die IAEO in ihren Schlussfolgerungen ja sagt, dass diese Akten für den Zweck, das ist im konkreten Fall die Strafverfolgung, benutzt werden dürfen unter Einhaltung aller Sicherheitsdispositive.
Der Bundesrat könne sich nach dieser Stellungnahme der Atomenergieorganisation nicht mehr auf völkerrechtliche Vorgaben berufen, sagt Janjak. Die geplante Vernichtung der Akten behindere zudem die Arbeit der Justiz.
Der Bundesrat greift damit in die Kompetenzen der Justiz ein. Alle diese Akten sind im Rahmen eines Strafverfahrens beschlagnahmt worden und müssen deshalb uneingeschränkt für diese Strafverfolgung zur Verfügung stehen.
Damit gegen die Tinners ein ordentliches und faires Verfahren durchgeführt werden könne. Wie Janjak sagt, hat der Bundesrat der Geschäftsprüfungsdelegation versichert, dass die Akten bisher noch nicht vernichtet worden seien. Der Bundesrat schweigt sich dazu aus, wie er auch die Forderungen der Geschäftsprüfungsdelegation heute nicht kommentieren wollte. Werden die Akten vernichtet oder nicht? Claude Janjak, der Präsident der Geschäftsprüfungsdelegation, warnt den Bundesrat eindringlich vor einer erneuten Schredderaktion.
Schlussendlich ist das eine Geschichte, wer die politische Verantwortung für ein solches Vorgehen trägt. Wir haben das gemacht, was in unserem Rahmen möglich ist.
Noch keine 24 Stunden ist es her, dass beim verheerenden Zugsunglück in Viareggio in der Toskana mindestens 16 Menschen ums Leben gekommen sind. Bereits diskutiert ganz Italien über die Sicherheit auf Schienen. Die Staatsbahn Ferrovie dello Stato FS behauptet, sie habe an der Tragödie keine Schuld. Doch die Stimmen mehren sich, die dem widersprechen. Sie meinen, die europaweit geltende Gesetzgebung beim Transport von Gefahrengut auf den Schienen sei zu lasch. Aus Rom, Massimo Agostinis.
Noch heute Morgen gab sich Mauro Moretti, Konzernchef der italienischen Staatsbahn Ferrovie dello Stato, in einer Pressemitteilung sehr selbstsicher. Nicht menschliches Versagen habe zur Entgleisung und anschließenden Explosion des Flüssiggaswaggons geführt, sondern mangelnde Stabilität bei einem der Gaszisternenwagen. Im Übrigen stammten die Gaszisternenwagen aus Polen und Deutschland, wird Moretti in der Mitteilung weiter zitiert. Auch der Sprecher der Parlamentarischen Transportkommission beeilte sich, der Staatsbahn den Blankoscheck auszustellen. Die Ferrovie dello Stato gehörten zur Gruppe der bestkontrollierten Bahnunternehmen der Welt. Diese Superlativen über Italien und dessen Wirtschaft gehören seit Machtantritt der Regierung Berlusconi zum Alltag. Nicht zu diesem Bild passt indes die lange Liste von Güterverkehrsunfällen, die auf Italiens Schienen alle Jahre passieren. Die Eisenbahnergewerkschaft hat deshalb vor bald einem Jahr eine landesweite Kampagne gestartet, welche mehr Sicherheit bei Gefahrengütertransporten verlangt. Sie blieb ungehört, ebenso der Wunsch der Bevölkerung in Viareggio selber, endlich eine Brandmauer gegen die Gleise zu bauen, um so im Falle eines Güterbrandes die angrenzenden Wohngebiete besser zu schützen. Die Front der Verwedler und Verwischer hat allerdings schnell zu bröckeln begonnen. Der Unterstaatssekretär im Transportministerium, Roberto Castelli, sagte bereits gegen Mittag:
La normativa dice che vanno fatte periodicamente, ogni 6 o 7 anni. Una cosa su cui stiamo ragionando è.
Ein EU-Gesetz über den Transport von Gefahrengütern schreibt die Kontrolle der Waggons alle 6 oder 7 Jahre vor. Das Gesetz ist aber alt. Wegen der Liberalisierung im Güterverkehr werden die Waggons viel mehr genutzt als früher, also müssen sie auch viel häufiger kontrolliert werden. Ein international anerkannter Experte für den Transport von Flüssiggas sagte zudem, dass Gaszisternenwagen heute so häufig gebraucht werden, dass sie mindestens einmal im Jahr kontrolliert werden müssten. Noch am Morgen wollte sich die Staatsbahn mit dem Argument herausreden, der Besitzer des Gaszisternenwaggons, eine österreichische Firma, stehe in der Pflicht, ihr Rollmaterial selber zu kontrollieren. In der Zwischenzeit steht jedoch fest, dass sowohl Besitzer solcher Waggons als auch Firmen, welche die Güterwagen durch die Gegend ziehen, in diesem Fall also die italienische Staatsbahn, eine Kontrollpflicht haben. Ob diese eingehalten wurde, ist nun Gegenstand gerichtlicher Abklärungen.
Italien-Korrespondent Massimo Agostinis. Zu unserem Schwerpunkt. Eine Feier mit Seltenheitswert steigt heute in der irakischen Hauptstadt Bagdad. Es wird getanzt und gesungen, weil die amerikanischen Besatzer nach über 6 Jahren aus den Städten abziehen. aber es ist ein Fest mit Potenzial zum langen und schmerzhaften Kater. Denn jetzt sind irakische Polizei und Armee alleine dafür verantwortlich, dass die Städte sicher werden. Die neu gewonnene Eigenständigkeit hat ihre Gefahren. Das zeigt die Reportage aus dem Norden des Landes und das zeigt zuerst jetzt die Analyse aus Washington. Peter Vögerli.
Es ist überraschend, wie wenig Wellen der Abzug der US-Truppen aus den irakischen Städten in Washington wirft. Weder im Kongress noch in den Medien oder den Denkfabriken, den Thinktanks, ist der Rückzug ein großes Thema. Das Land ist auf Afghanistan, auf Michael Jackson, auf Iran und die Wirtschaftskrise fixiert. Zum einen ist das verständlich. Der Rückzug findet nicht über Nacht statt, sondern hat seit Monaten begonnen. Marisa Cochrane vom Think Tank Institute for the Study of War in Washington, die Anfang Jahr vorübergehend als Historikerin im Stab von General Odierno, dem Irak-Oberbefehlshaber, arbeitete, berichtet, dass sie schon Anfang Jahr kaum amerikanisch kontrollierte Checkpoints in Bagdad gesehen habe.
For example, driving in the city and in the green zone, I rarely saw U.S. forces commanding manning checkpoints. In fact, I only saw Iraqi forces at checkpoints.
General Odierno betonte denn heute auch an einer Pressekonferenz, dass die US-Streitkräfte seit Monaten nur noch als Berater und Unterstützer in irakischen Städten im Einsatz stünden, mit Ausnahme von Mosul und Teilen von Bagdad.
Actually, we've been out of the cities, a large majority of the cities now for the last 8 months. So it's really only Mosul and the last remnants that we've had in Baghdad that have pulled out over the last few weeks.
In Mosul wären die Amerikaner gerne länger geblieben und sie hofften auf eine entsprechende Anfrage der Iraker, doch sie warteten vergeblich. Die 130.000 US-Soldaten sind nun in Stützpunkten außerhalb der Städte stationiert und sollen gemeinsam mit den Irakern die Grenzen und den Zugang zu den Städten sichern. Das gesamte Spektrum militärischer Operationen sei außerhalb der Städte weiterhin möglich, sagte Odierno heute.
We will continue to do full spectrum operations outside of the cities to work the safe havens and sanctuaries around the cities.
Erst im August 2010 sollen alle Kampftruppen abgezogen werden und erst Ende 2011 die restlichen US-Truppen das Land verlassen haben. Bis Ende des Jahres werde wegen der irakischen Wahlen die US-Präsenz kaum signifikant vermindert, sagte General Odierno. Deshalb wird der heutige Tag von einigen Experten nicht als historisches Datum betrachtet und auch ein Journalist fragte General Odierno heute, ob das nicht alles bloß Show sei.
And it raises a question about whether or not this is just a show or not, whether, you know, this is just semantics.
Das ist es nicht. Sunniten, die mit den US-Truppen kooperieren, ein wesentliches Element der gegenwärtigen Stabilität, machen sich Sorgen, ob die schiitischen Regierungstruppen die Sunniten akzeptieren oder als potenzielle Aufständische und Verbrecher betrachten. Es besteht die Befürchtung, dass die religiösen Konflikte wieder aufbrechen könnten, zumal die irakische Regierung die Bezahlung der sunnitischen Sons of Iraq, Söhne des Iraks, übernommen hat und mit den Zahlungen bereits im Rückstand ist. Dazu kommt, letzte Woche kam es zu einem der blutigsten Anschläge seit langem in Bagdad mit 80 Toten. Eine Analyse des Pentagon von Anfang Jahr ergab zudem, dass von 174 irakischen Kampfeinheiten lediglich 17 in der Lage seien, Rebellen effektiv zu bekämpfen. Obwohl der militärisch große Bruder USA den Rücken der irakischen Armee weiterhin deckt, ist die Sicherung der Städte fragil. Doch Marisa Cochrane glaubt, dass die jüngsten Anschläge keine neue Gewaltwelle auslösen werden, weil die Bevölkerung der Gewalt müde sei.
I think that the public appetite for such a conflict is not there.
Cochranes Hauptsorge ist weniger die Sicherheit als die Frage, ob die irakische Regierung finanziell in der Lage sei, das Land wieder aufzubauen.
As security concerns have declined in the mind of most Iraqis, it's been replaced by other concerns such as reconstruction, having clean water, school.
Jetzt, wo die Frage nach Sicherheit nicht mehr allein an oberster Stelle bei den Irakern stünde, ginge es der Bevölkerung um andere wichtige Fragen. Sauberes Wasser und Schulen. Fragen, die für die Stabilität Iraks entscheidend sind.
Peter Vögerli aus Washington. Stabilität ist in der nordirakischen Stadt Mosul ein unsicheres Gut. In der drittgrößten Stadt Iraks führt die Spannung zwischen Kurden und Sunniten immer wieder zu Gewalteskalationen. ARD-Kollege Björn Blaschke war kurz vor dem Rückzug der US-Truppen in Mosul.
Als der Wagen am Nachmittag die Ortsgrenze nach Mosul überquert, werden im Radio gerade die neuesten Anschläge in Bagdad gemeldet. Die Die Straße ins Zentrum von Mosul ist von Müll- und Schuttbergen gesäumt. Immer wieder Häuser, die von Sprengstoffattentaten oder Gefechten in Mitleidenschaft gezogen sind. Weggerissene Fassaden, Fenster ohne Glas. Auf den Gehwegen sind nur wenige Menschen, noch weniger gibt es geöffnete Geschäfte. Dafür alle 400, 500 Meter Kontrollposten der irakischen Sicherheitskräfte und deren mit hohen Sprengschutzmauern gesicherte Garnisonen. Amerikanische Soldaten sind keine zu sehen. Sie haben bereits vor Wochen damit begonnen, ihre Posten in Mosul zu räumen. Im Norden des Landes gelegen ist Mosul die drittgrößte Stadt des Irak und gilt als die gefährlichste. Entsprechend schwer bewacht ist der Sitz des Bürgermeisters, so Herr Mohammed.
Wir haben hier nicht weniger als 10 Zwischenfälle pro Tag. Sprengstoffattentate mit Autos, Sprengfallen, Schießereien, Mord und regelrechte Vertreibungsaktionen von Minderheiten.
Verantwortlich seien vor allem Mächte in den Nachbarstaaten des Irak, so Bürgermeister Mohammed. Mächte, die das Land, mal mehr, mal weniger, je nach internationaler politischer Großwetterlage, instabil halten wollen. Und da die nur schwer zu bewachenden Grenzen mit Syrien und Jordanien nicht weit sind, gilt Mosul als Drehscheibe für einsickernde ausländische Kämpfer. Der vielleicht stärkste Ausdruck für die zum Teil unfassbare Gewalt in Mosul: 13 überdimensionale Porträts von Mitgliedern des Provinzrates, Politiker, die alle ermordet wurden. Die nachkolorierten Fotos hängen am äußersten Schutzring des Gouverneurssitzes. Der Hausherr, Athil al-Nujaifi, zählt zu den gewalttätigen Gruppen, die vom Ausland gesteuert werden, zwei andere Gruppen hinzu.
Die erste, das sind die internen Gruppen, die den politischen Prozess im Land ablehnen, die Amerikaner und sogar die irakische Regierung. Und dann sind da noch die normalen, nicht politisch motivierten Gruppen, Kriminelle, die es in jeder Gesellschaft gibt. Aber alle drei Gruppen behaupten, dass sie Widerstand leisten gegen die US-Besatzung.
Mit dem Abzug der US-Einheiten, so Gouverneur Nujaifi, gehe allen drei Gruppen von Menschen, die zu Gewalt bereit sind, die Grundlage für ihren Kampf verloren, das Feindbild Besatzer. Daher sei der Abzug gut. Eine gewagte Theorie, meint Bürgermeister Soher Mohammed. Viele Menschen in Mosul fürchten aber ohnehin, dass es demnächst noch aus einem anderen Grund zu Gewalt kommt. Es ist ein Konflikt, der sowohl politische als auch ethnische Ursachen hat. Ein Konflikt zwischen Kurden und sunnitischen Arabern. Letztere haben mit ihrer Hatba-Partei Anfang des Jahres einen Sieg bei den Provinzwahlen davongetragen. Auf Platz 2 kam die sogenannte kurdische Bruderschaft, ein Bündnis, das sich aus den Parteien zusammensetzt, die auch in der an Mosul grenzenden, seit Anfang der 1990er Jahre autonomen Region Irakisch-Kurdistan regieren. Eine große Koalition der Einheit, wie sie in Bagdad herrscht, wollte die Hatba mit den Kurden in Mosul nicht eingehen, weshalb die Mitglieder der kurdischen Bruderschaft auch keine wichtigen Posten erhielten. Der Grund für die Hatba: 2003, nach dem Sturz Saddam Husseins, haben die kurdischen Sicherheitskräfte die Kontrolle über Teile der Stadt und ihrer Außenbezirke übernommen. Und zwar ohne diese Kontrolle mit den von Bagdad befehligten Sicherheitskräften des Zentralirak teilen zu wollen. Das Argument der Kurden: die Gebiete, die sie um Mosul herum kontrollieren, gehörten ohnehin ihnen. Sie wurden vom alten Regime illegal aus irakisch-Kurdistan herausgeschnitten. Das soll, so fordern es die Kurden, rückgängig gemacht werden. Die Hatba-Liste hingegen will das verhindern und damit auch Gouverneur Nujaifi.
Wir wissen, dass das Gebiet, das umstritten ist, überwiegend nicht von Kurden besiedelt ist. Es gibt dort Christen, Schabak, Jesiden und Araber, aber bloß wenige Kurden. Und ich bin mir sicher, dass die meisten Menschen, wenn sich die Situation irgendwann in Mosul verbessert, nicht zu irakisch-Kurdistan gehören wollen, sondern weiterhin zu dieser Provinz, zu Mosul.
Laut Verfassung muss ein Referendum abgehalten werden, dessen Ausgang dann die Provinzgrenzen festschreibt. Wann dieses Referendum abgehalten wird, steht jedoch in den Sternen. Und darum besteht Gouverneur Nujaifi erst einmal darauf, dass die geltenden Provinzgrenzen respektiert werden und die kurdischen Sicherheitskräfte abrücken, weil sie de jure illegal um Mosul herum stationiert sind. Das hält die Situation angespannt und immer wieder kommt es zu Konfrontationen. Für Nujaifi ist das alles Teil des Wahlkampfes, der am 25. Juli in ein neues Regionalparlament für irakisch-Kurdistan münden soll. Bis dahin werde der Konflikt zwischen Arabern und Kurden nicht beigelegt, aber danach würden die beiden Seiten sicherlich wieder verhandeln. So sieht es auch der Bürgermeister von Mosul, der zwar Araber ist, aber bereits vor den Wahlen zum Provinzrat Anfang des Jahres von den Kurden auf seinen Posten gehievt worden war.
Letztlich sei beiden Seiten, den Kurden wie auch den Arabern, klar, dass es Verhandlungen geben muss, dass kein Konflikt mit Waffen ausgetragen werden sollte. Dennoch ist Bürgermeister Mohammed vorsichtig und sagt, die US-Armee sollte auch weiterhin in Mosul für Sicherheit und Ausgleich sorgen.
Die irakische Armee in Mosul ist noch nicht so weit, dass sie die Rolle der US-Einheiten übernehmen kann. Sie ist noch nicht mit den entsprechenden Waffen ausgerüstet. Wir müssen vor uns und unseren Leuten zugeben, dass wir sie hier noch brauchen.
Suhar Mohammed, Bürgermeister von Mosul, im Beitrag von Björn Blaschke. Hier im Echo der Zeit geht es weiter mit der Volkswahl des Bundesrats, der Sanierung der Invalidenversicherung und dem Tod einer Spitzenchoreografin. Zuerst aber zum Machtgerangel bei den Linken im Tessin. Gianni Frizzo gab dem Streik im Konflikt um die SBB-Werkstätten in Bellinzona ein Gesicht und eine Stimme. Das war letztes Jahr. Der gelernte Polsterer wurde mit seinen kämpferischen Auftritten über das Tessin hinaus bekannt. Doch jetzt kommt's zum Eklat. Eine Arbeiterversammlung hat Frizzo als Präsidenten der Unia-Sektion Bellinzona und Misox abgewählt. Seither hagelt es Vorwürfe und Gegenvorwürfe. Das erfolgsverwöhnte Zusammenspiel zwischen dem Agitator und der Streikmaschine Unia ist auseinandergefallen. Tessin-Korrespondent Alexander Grass.
Wie vor einem Jahr hängen immer noch die orangen Arbeiterhosen in jener Halle, wo sonst Lokomotiven ein neues Farbkleid erhalten. Heute war dort jedoch Arbeiterversammlung und Gianni Frizzo wurde das Vertrauen ausgesprochen. Eine Genugtuung, meinte Frizzo und berichtete dann von seiner Abwahl. Während der Versammlung sei ihm keine Frage gestellt worden, kein Vorwurf sei formuliert worden, rasch sei die Abstimmung durchgezogen worden, berichtet Frizzo, absurd sei es gewesen. Als Streikführer hatte Frizzo einen missionarischen Eifer gezeigt, geriet zum politischen Popstar im Tessin, der sich nie in die Gewerkschaftshierarchie einfügen mochte. Nach der Abwahl wurden gestern in einer Unia-Medienmitteilung Vorwürfe bekannt. Frizzo habe als Sektionspräsident bei einem internen Konflikt nicht vermittelnd eingegriffen, sondern vielmehr zu dessen Eskalation beigetragen.
Qui chi non ha voluto il sottoscritto non è la base.
Er, Gianni Frizzo, sei nicht von der Gewerkschaftsbasis abgewählt worden. Mitglieder des Gewerkschaftsapparats hätten fertig ausgefüllte Stimmzettel verteilt, sagt Frizzo. Die Arbeiter seien diesem Wahlvorschlag der Spitze gefolgt. Angesprochen ist der kantonale Unia-Sekretär und SP-Politiker Saverio Lurati. Gegenüber dem Radio der italienischsprachigen Schweiz erklärte er gestern, es habe keinen strategischen Plan zur Abwahl Frizzos gegeben. Es bestehe der Wille, Klarheit zu schaffen, wieder die wahren Probleme des Kantons anzupacken. In den SBB-Werkstätten gäbe es 150 Unia-Mitglieder, sagt Lurati, im ganzen Kanton seien es 5.400. Es könne nicht nur um die Probleme in der SBB-Werkstätte gehen. Interne Probleme nützten den Arbeitern nichts. Ein Hintergrund des Konflikts sind persönliche Gegensätze. Seit Monaten beschuldigen sich die Tessiner Unia-Spitze und Exponenten des ehemaligen Streikkomitees gegenseitig des Mobbing. Zugleich hat der Streit eine parteipolitische Dimension. Gewählt wurden am Freitag Mitglieder der Sozialistischen Partei, so nennt sich die SP im Tessin. In Ungnade fielen Militante der Linksbewegung Movimento per il Socialismo. 5 ehemalige Streikführer wurden am Freitag abgewählt. Das sei wie ein Schuss ins Bein, sagte ein SBB-Arbeiter heute. Um eine Erklärung ringt auch Pietro Martinelli, ehemaliger SP-Staatsrat im Tessin.
L'unica spiegazione che per il momento di scodarmi purtroppo non è una bella spiegazione, che si tratti di lotte di potere.
Die einzige Erklärung, die er habe, sei keine besonders schöne, sagt er, dass es sich um einen Machtkampf handle. Um die Furcht, dass Gianni Frizzo andere Gewerkschaftsfunktionäre in den Schatten stellen könne, sagt Pietro Martinelli.
Strano. Guardi, se c'è un problema della sinistra oggi.
Es sei seltsam, wenn die Linke ein Problem habe heute, dann jenes, dass aus ihr keine Führer hervorgingen. Dafür zahle die Linke einen hohen Preis. In Frizzos Abwahl zeige sich diese Unfähigkeit.
Eine alte Idee wird neu lanciert, die Volkswahl des Bundesrats. Das Schweizer Stimmvolk lehnte zwar bereits im letzten Jahrhundert zweimal entsprechende Initiativen klar ab, das waren 1900 und 1942, die Sozialdemokraten und die katholisch-konservativen scheiterten mit ihrer Idee. Jetzt aber will die Rechte, die SVP, genauer noch die Zürcher SVP, die Volkswahl des Bundesrats wieder auf die politische Agenda setzen. Interessant dabei, just die Köpfe, die besonders polarisieren, hätten bei einer Volkswahl kaum eine Chance, in die Landesregierung gewählt zu werden. Inlandredaktor Peter Maurer.
Es war ein gewisser Nationalrat, Christoph Blocher, der die Idee 1998 aufgetischt bzw. aufgewärmt hat. Das Volk soll die Landesregierung wählen. Davon rief damals der SVP-Übervater seinen Getreuen im Albisgürtli zu. Davon könnte auch der Bundesrat profitieren.
Er wüsste nämlich genau, wenn man verpflichtet ist, nicht den Parlamentarier, nicht den Parteien. Nein, meine Damen und Herren, einzig und allein im Schweizer Volk.
Aus der Volkswahlidee wurde zwar ein pfannenfertiges Konzept, doch mit der Wahl Blochers in den Bundesrat verschwand das Papier in der SVP-Schublade und setzte Staub an. Erst nachdem Blocher im Winter 07 aus der Landesregierung gekippt worden war, drohte ein zutiefst enttäuschter SVP-Fraktionschef Kaspar Bader erneut damit.
Eine Initiative zur Volkswahl des Bundesrates, die drängt sich möglicherweise jetzt auch auf.
Und jetzt will die tonangebende Zürcher SVP ernst machen.
Die Zeit ist jetzt reif für eine solche Volksinitiative,
sagt Kantonalpräsident Alfred Heer, und Politologe Michael Herrmann widerspricht nicht.
Die Zeit ist sicher reifer als auch schon. Man hat gerade bei den letzten Bundesratswahlen, wo sehr viel Taktik reingespielt hat, hat man gemerkt, dass die Leute irgendwie eine gewisse Unzufriedenheit verspüren mit dem aktuellen Modus, dass das Parlament die Bundesräte wählt.
Mit der Volkswahl des Bundesrates, glaubt Herrmann,
würde ein gewisses Demokratiedefizit aufgehoben.
Schließlich würden die Regierungen in den Kantonen ja auch vom Volk bestimmt.
Wenn es eine Volkswahl wäre, würde wirklich eine reale Konkurrenz um diese Sitze entstehen, es würde ein Wahlkampf entstehen und die Bürger würden dann die Leute, die sie gewählt haben in den Bundesrat, auch stärker als die ihren empfinden. Also man könnte dann weniger gut sich über den Bundesrat und seine Leistungen ärgern, weil es wäre dann schlussendlich der Bundesrat, der das Volk verdient hätte.
Paradox dabei, just die SVP, die die Volkswahldiskussion auf nationaler Ebene neu entfacht, gehört bei den Volkswahlen der Kantonsregierung meistens zu den Verlierern. Und für Politexperte Herrmann heißt das mit Blick auf eine Volkswahl des Bundesrates,
dass eine Person wie Christoph Blocher Mühe hätte, gewählt zu werden in einer Direktwahl, weil typischerweise wäre das ja eine Majorzwahl, das heißt, man muss nicht nur ein starkes eigenes Lager haben, sondern man muss auch Sympathien bei anderen Lagern finden, man muss also wenig Feinde haben und nicht nur viele Freunde.
Tendenziell müssten demnach die Parteien primär auf moderate Bundesratskandidaturen setzen, heißt aber gemäßigt, zwangsläufig auch kompetent. Politologe Georg Lutz zweifelt.
Ob das zu einer Selektion führt, der geeigneteren, der fähigeren Kandidaten als durch die jetzigen Wahlmodus durch das Bundesparlament, da hätte ich sehr große Fragezeichen.
Die Forderung nach einer Volkswahl des Bundesrates wird übrigens je nach politischer Wetterlage einmal von rechts und dann wieder von links gestellt. Zum Beispiel letztmals 1993 von den Genossen nach der Nichtwahl von Christian Brunner. Heute freilich winkt SP-Chef Löwerer ab. Volkswahl töne zwar gut, aber die Gefahr sei,
dass Kandidaten, die sich sehr teure Kampagnen leisten würden, einen klaren Vorsprung hätten. Und ich bin nicht sicher, dass sie im Sinne unserer Demokratie ist.
Und FDP-Fraktionschefin Gabi Huber doppelt nach.
Es würde einer Veramerikanisierung des Wahlkampfes gleichkommen, weil da sofort sehr, sehr viel Geld für den Wahlkampf ins Spiel käme.
Unter dem Strich heißt das für CVP-Präsident Christoph Darbele.
Es wird sicher nicht mehrheitsfähig sein.
Ob Darbele recht hat, kann letztlich nur eine Volksabstimmung zeigen. Es wäre dann bereits die dritte in der gleichen Sache.
Peter Maurer. 4 Millionen Franken. Jeden Tag wächst der Schuldenberg der Invalidenversicherung um diesen Betrag. So haben sich im Lauf der Zeit 13 Milliarden angehäuft. Das macht die IV zum Sanierungsfall, da wird wohl keiner widersprechen. Damit die Schulden nicht noch weiter anwachsen, wollen Bundesrat und Parlament die Mehrwertsteuer erhöhen auf 2011. Am 27. September stimmen wir darüber ab. Zusatzfinanzierung zur Sanierung der IV, so heißt die Vorlage. Heute hat das bürgerliche Pro-Komitee den Abstimmungskampf eröffnet. Oliver Washington legt in seinem Beitrag die Argumente von Befürwortern und Gegnern dar.
Steuererhöhungen sind unpopulär, das weiß auch CVP-Nationalrat Reto Werli vom bürgerlichen Pro-Komitee. Er warnt aber nachdrücklich vor einem Nein und gibt zu bedenken, dass es bei der Abstimmung über die IV-Zusatzfinanzierung um mehr gehe als nur um die Invalidenversicherung.
Die IV bedient sich seit vielen Jahren aus dem AHV-Fonds. So finanziert sie ihre Schulden. Wenn wir jetzt nichts machen, dann riskieren wir, dass die AHV nicht mehr ausbezahlt werden kann. Das steht im Zentrum unserer Überlegungen. Wir wollen diesen Supergau auf alle Fälle verhindern.
Jährlich schreibt die IV ein Defizit in der Höhe von 1,4 Milliarden Franken. Um den AHV-Fonds nicht weiter zu belasten, schlagen Bundesrat und Parlament vor, für die IV einen separaten Ausgleichsfonds zu schaffen. Zudem soll die Mehrwertsteuer erhöht werden, um das Defizit der IV zu beseitigen. Bundesrat und Parlament wollen so verhindern, dass die Schulden der Invalidenversicherung weiter anwachsen. Allerdings, dieser Geldsegen wäre zeitlich befristet. Das Parlament hat entschieden, die Mehrwertsteuer lediglich von 2011 bis 2017 zu erhöhen. Dies mit gutem Grund, so Reto Werli.
Wir haben ganz bewusst keine generelle Neufinanzierung der IV jetzt gemacht, sondern eine zeitlich befristete, damit der Druck auf dem System bleibt, weitere Verbesserungen erzielen zu können.
Ziel ist, mit der sechsten IV-Revision weitere Sparmaßnahmen in die Wege zu leiten. Damit soll die Invalidenversicherung in Zukunft eine schwarze Null schreiben, auch ohne Gelder aus der Mehrwertsteuer. Opposition gegen diesen Fahrplan und die Erhöhung der Mehrwertsteuer kommt von der SVP. Für die St. Galler Nationalrätin Jasmin Hutter sind Steuererhöhungen grundsätzlich das falsche Mittel. Damit würde man den Bürgerinnen und Bürgern Geld aus der Tasche ziehen. Da spiele es auch keine Rolle, dass aus wirtschaftlichen Überlegungen die Erhöhung von 2010 auf 2011 verschoben wurde. Jasmin Hutter:
Wenn wir jetzt Nein sagen, dann erhöht sich der Druck auf den Bundesrat und auch auf das Parlament, jetzt die Missstände zu beheben, jetzt zu schauen, wie wir es finanzieren wollen und nicht erst in 8 oder 9 Jahren.
Die SVP will insbesondere bei IV-Renten für Ausländer sparen. Bei Ausländern, welche eine Rente beziehen, aber im Ausland leben. Aber auch Jasmin Hutter weiß, dass es mehr braucht, um die IV zu sanieren.
Längerfristig müssen wir dann aus dem allgemeinen Bundeshaushalt Mittel für diese IV zur Verfügung stellen. Wenn ich sage aus dem allgemeinen Bundeshaushalt, dann bedeutet das ohne irgendwelche Steuererhöhungen, sondern dann muss irgendwo anders eingespart werden.
Kein Verständnis für diese Haltung hat das bürgerliche Pro-Komitee. Die IV brauche jetzt zusätzliches Geld. Zudem erinnert FDP-Nationalrat Pierre Triponet an ein Versprechen, welches man bei der letzten Sparvorlage den Behindertenverbänden gegeben habe.
Jetzt gilt es, auch ein Versprechen gegenüber den Behinderten einzulösen, dass man nämlich jetzt bei der Finanzierung auch ein Zeichen setzen wird.
Der Abstimmungskampf also ist lanciert. Die Gegner hoffen, dass das Schweizer Volk in einer wirtschaftlichen Krise keine Lust hat auf Steuererhöhungen. Die Befürworter dagegen setzen auf das Argument, dass die Sanierung der IV auch der AHV dient.
Das Wuppertaler Tanztheater ist weltberühmt und das hat es der Choreografin Pina Bausch zu verdanken. Sie gilt als Erneuerin der Tanzkunst, war international eine der wichtigsten Choreografinnen der letzten Jahrzehnte. Jetzt ist sie im Alter von 68 gestorben. Kulturredaktorin Dagmar Walser mit einer Würdigung.
Es interessiere sie nicht so sehr, wie sich Menschen bewegen, sondern was sie bewegt, sagte Pina Bausch einmal. Vor wenigen Wochen hatte ihre letzte Produktion in Wuppertal Premiere. Sie war von einem Aufenthalt in Chile inspiriert und wurde der Öffentlichkeit traditionellerweise ohne Titel vorgestellt. Seit den 70er und 80er Jahren gilt die Bewegungssprache von Pina Bausch als Inbegriff dessen, was man heute Tanztheater nennt. Sie hat die Tanzkunst grundlegend revolutioniert. Bausch stellte keine großen Gesten, kein klassisches Bewegungsvokabular auf die Bühne, sondern den Menschen in seiner Alltäglichkeit, seine Sorgen und Ängste, seine ewige Sehnsucht nach Liebe.
Der Alltag ist ausgefüllt von so vielen denen so viel Arbeit, so viel Schwierigkeiten, Planungen, Sorgen und so weiter. Da gibt es ja nicht einen Moment, sich auszuruhen.
Seit 1973 leitete Pina Bausch das Wuppertaler Tanztheater und brachte dieses zu internationalem Ruhm. Ihre Arbeiten kamen oft als Bildfolgen zwischen Traum und Realität daher. Kleine, alltägliche Gesten, Gesang, aber auch Pantomime und sogar Sprache gerannen zu Collagen, die neben den kleinen auch die großen, universellen Themen, den Tod, die Liebe, auf die Bühne brachten. Dabei ging es ihr nie um eine einzige Weltsicht, sondern so, wie sie zu ihren Arbeiten unterschiedliche Musik von der Klassik über den Schlager bis hin zum Kinderlied nutzte, zeigte sie auch die Menschen in ihrer ganzen Vielschichtigkeit auf der Bühne.
Jeder einzelne Mensch ist ganz anders. Nicht nur in seinen ganzen Qualitäten, in seinem Charakter, sondern auch, ob er klein ist, groß ist, dicker ist, dünn ist, jung ist, alt ist. Also ich mag wahnsinnig gerne viele Dinge zusammenbringen. Also auch mit den vielen Musiken etwas zusammen zu versuchen, viele verschiedene Kulturen zusammenbringen. Alles Mögliche, das habe ich, also das liebe ich sehr.
Pina Bausch näherte sich mit ihren Choreografien immer mehr dem Sprechtheater an. Schon 1980 wurde sie zum ersten Mal ans Berliner Theatertreffen eingeladen. Schon damals ein klares Zeichen, dass ihre Ästhetik weit über die Grenzen der Tanzszene hinaus als wegweisend wahrgenommen wurde.
Das war Dagmar Walser. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Isabel Jacobi, für die Nachrichten Thomas Künzi, am Mikrofon Simon Fatzer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.